SWR Kultur. Gast vor acht.
Das ist heute der Musiker Jörg Holdinghausen. Er arbeitet schon sehr lange als Musiker, hat in vielen bekannten deutschen Bands Bass gespielt, zum Beispiel in der Band Tele und bei Wir sind Helden. Und im letzten Jahr hat er jetzt sein erstes Soloalbum aufgenommen. Da draußen heißt es. Und er bringt es jetzt Anfang April nochmal raus. Und zwar in insgesamt 7 Sprachen, fast jeder Song in einer anderen Sprache übersetzt. Wie es dazu kam, darüber sprechen wir jetzt. Guten Abend.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Holdinghausen, nach so vielen Jahren Musik mit und für andere Menschen machen, wie kam es denn letztes Jahr dann zur Entscheidung, das Soloalbum anzugehen?
Also das war tatsächlich ein Prozess. Also ich bin nicht morgens aufgewacht und habe mir dann gedacht, okay, jetzt das Soloalbum, sondern Lieder schreibe ich, seitdem ich Musik mache. Eigentlich schon mit meiner allerersten Punkband mit 14 war das irgendwie für mich so ganz natürlich, dass wenn ich Musik mache, dass ich dann auch eigene Stücke schreibe. Nun habe ich das immer im Kontext von einer Band gemacht und das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich mich so zurückgezogen habe. Und das liegt, glaube ich, an dem Schwerpunkt auf die Texte. Und dieses Texten, das ist weniger so ein kollektiver Prozess, als eher so ein Prozess, wo man dann zu Hause sitzt oder ich zumindest zu Hause sitze oder durch die Gegend laufe und an den Texten noch rumprobiere.
Das heißt, die Lieder, die Sie da vorgeschrieben haben, haben Sie aber dann nicht selbst gesungen oder mit der Band gemeinsam geschrieben?
Ganz genau. Also ich habe schon mal mich im Englischen probiert und habe eine Band gehabt, die hieß Per Anders. Das habe ich zusammen mit dem Polaroy von den Wir sind Helden gemacht. Das ist so psychedelische Independent-Musik, würde ich das mal nennen. Und dann hatte ich auch schon eine Band, die hieß Der Blum. Das war mein erster Versuch mit deutscher Sprache. Das war allerdings noch ganz wild, nur mit Saxophon und Bass und Schlagzeug. Und jetzt bin ich hier gelandet und das wollte ich mit meinem eigenen Namen rausstellen, weil mir die Platte doch sehr nahe ist und ich irgendwie so mich dazu bekennen wollte, dass das hier jetzt wirklich auch meine Platte ist.
Ja, das Album da draußen, was für ein Genre würden Sie sagen, ist das Singer-Songwriter?
Genau, also im Deutschen sagt man ja Liedermacher, das hat immer dann so ein bisschen sowas Angestaubtes, aber ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu der Platte.
Und haben Sie die Texte und die Songs dann schon in der Schublade gehabt oder sind die jetzt neu entstanden?
Die sind alle ganz neu. Also so, die habe ich wirklich geschrieben über einen Zeitraum von vielleicht einem Jahr. Und wenn ich texte, dann geht es erstmal recht schnell. Es sind ja keine Tagebucheinträge, sondern das sind eher so Protagonisten. Und ich lasse deren Geschichte laufen und versuche, die Protagonisten ihre Geschichte selber erzählen zu lassen.
Sie lassen die Protagonisten erzählen. Also auf dem Album sind ja viele Texte, die auch in der dritten Person geschrieben sind, wo man so richtig merkt, man beobachtet die Menschen. Also ich denke gerade an den Song Mann, Hund, Kind und Frau, wo man so das Gefühl hat, man beobachtet diese Menschen um sich rum. Haben Sie das auch so geschrieben? Also haben Sie sich irgendwo hingesetzt und dann Notizen gemacht? Oder wie kommen Sie auf diese Protagonisten?
Ja, also dieser Protagonist von Mann, Hund, Kind und Frau, der taucht tatsächlich 3-mal auf der Platte auf. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Aber das erste Stück, das ich mit diesem Protagonisten geschrieben hatte, das heißt Da draußen. Und das handelt von einem Menschen, der sich immer weiter zurückzieht und die Welt also immer mehr nur noch als Betrachter erlebt und nicht mehr als Teilnehmender. Und den wollte ich aber nicht in seiner Wohnung sitzen lassen. Und dann habe ich ihn rausgelassen und das Stück Mann, Hund, Kind und Frau geschrieben.
Und ist es dann einfacher, das in der dritten Person zu verpacken? Also zum Beispiel, wenn es um so Lieder geht wie Er fühlt sich alt, dann so ein bisschen Distanz? Also ich will es nicht unterschätzen, dass es um Sie geht, aber...
Ja, das ist aber genau richtig so. Also diese Distanz, die hat mich total befreit bei der Platte. Das war eigentlich für mich so der wichtige Kniff. Dass wenn ich gemerkt habe, dass ich jetzt nicht weiterkomme in dem Text, dann habe ich mich ein bisschen entfernt und habe mir das so angeguckt von außen und da ist die dritte Person eben wirklich hilfreich. Man kann dann über alles schreiben. Man kann ja auch über ein Glas Wasser irgendwie einen philosophischen Text schreiben, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Und das hat mir wirklich sehr geholfen, so aus dem eigenen Sumpf rauszukommen und Geschichten zu erfinden.
Jetzt haben Sie das Album ja nochmal aufgenommen und zwar in 7 Sprachen. Wie sind Sie denn da drauf gekommen?
Also darauf gekommen bin ich als der Gitarrist, der ist aus Spanien gekommen. Das ist ein ganz alter Freund von mir, der Rainer Seifert, der ein fantastischer Musiker ist. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er die Platte mit mir macht. Ich habe ihn einfach dann eingeladen, mit seiner Familie bei mir die Sommerferien zu verbringen im Anschluss. Und wie das Glück so spielt, ist seine Frau, die Emilia Conejo, die übersetzt Lyrik vom Spanische ins Deutsche und andersrum. Und die hat es gehört und der hat es sehr gut gefallen. Und dann hat sie angeboten, mal ein paar Stücke zu übersetzen. Da hätte ich mir noch nicht träumen lassen, dass es dann so eine Riesenreise wird durch ganz Europa. Aber dieser Prozess hat mich so fasziniert, mit ihr über die Texte zu sprechen. Und was mit den Texten dann in einer anderen Sprache passiert, so eine Übersetzung, das ist ja nicht so, dass man das in Translate eingibt und dann kommt dann da der Text raus, sondern das ist wirklich eine Neuschaffung. Und ich habe nochmal viel über meine eigenen Texte erfahren und das hat mich wirklich fasziniert. Und von dieser Idee ausgehend habe ich dann gemerkt, dass mich die sprachliche Verwandlung von dem Lied und was mit dem Lied passiert, das wollte ich dann wissen, was dann passiert, wenn es in Französisch passiert oder auch auf Schwedisch oder Italienisch und Bulgarisch. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht.
Und was haben Sie Neues erfahren über die Lieder in neuen Sprachen?
Also erstmal, dass man also überhaupt über Sprache an sich habe ich erfahren, dass jede Sprache so einen eigenen Code hat. Und gerade so bei Sprachwendungen, die kann man ja dann nicht eins zu eins übersetzen, sondern dann muss man gucken, wie macht man das in der anderen Sprache. Dann ist es so, dass die Leute die deutsche Sprache, also wenn wir jetzt mal einen deutschen Zuhörer nehmen, wenn der ein französisches Lied hört, dann hört er sofort Chanson. Und wenn er ein deutsches Lied hört, dann hört er sofort Liedermacher. Also die Sprache bringt erstmal und der Klang der Sprache, der bringt erstmal sehr viel mit.
Und verändert das auch die Bedeutung? Also ist das dann ein anderes Lied für Sie?
Das müsste man jetzt die Muttersprachler fragen. Ich habe mich völlig in die Hände der ÜbersetzerInnen begeben. Ich kann ja diese ganzen Sprachen gar nicht. Deswegen war es für mich auch völlig uninteressant, jetzt zu versuchen, diese ganzen Sprachen, also diese Übersetzung selber einzusingen. Mir war das ganz wichtig, dass es Muttersprachler sind.
Aber es war dann schon wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten, weil mittlerweile könnte eine KI ja auch ein Album übersetzen. Aber den Prozess, den Sie jetzt beschrieben haben, den bekommt man da wahrscheinlich nicht.
Das ist ein interessantes Thema und manchmal auch ein frustrierendes Thema, weil es ist genau richtig. Man könnte sich jetzt mittlerweile einfach hinsetzen. Ich könnte ja auch, weiß ich nicht, meinen Lieblingssänger auf einer Sprache, die mir gerade einfällt, das singen lassen. Das geht mittlerweile alles. Aber was dann völlig wegfällt, das ist ja genau wie Sie sagen, der Prozess. Und der Prozess ist das Interessante.
Und Sie haben die Lieder ja dann auch von anderen Menschen einsingen lassen. Was war das für ein Gefühl, die Musik dann so abzugeben?
Das hat sich fantastisch angefühlt. Das war jedes Mal wirklich wie Weihnachten und Geburtstag zusammen, wenn dann wieder so eine neue Version angekommen ist.
Ja, und so eine neue Version, die hören wir uns jetzt auch noch an. Und zwar aus dem Album Da draußen einmal das Herbstlied, gesungen von Jörg Holdinghausen auf Deutsch. Und dann die französische Version Automne von Antoine Delautré. Jörg Holdinghausen ist unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend. Wir haben gerade schon über das neue Album gesprochen. Da draußen heißt es, das erste Soloalbum. Jetzt interessiert mich aber natürlich auch noch, wie Sie eigentlich zur Musik gekommen sind. Sie haben ja einen Abschluss gemacht an der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl. Hauptfach E-Bass, Nebenfach Klarinette und Klavier.
Ja.
Direkt nach der Schule war das Ihnen schon klar, Sie wollen unbedingt Berufsmusiker werden?
Ich wollte schon in der Schule Berufsmusiker werden. Da war ich nur noch zu klein und wusste gar nicht, wie das gehen soll und so. Aber ich habe erst mal Blockflöte gespielt, da war ich ganz klein noch. Die habe ich dann aber gleich nach der ersten Stunde radikal in den Fluss geschmissen. Das war irgendwie nichts für mich.
In den Fluss?
Ja, ich habe damals in Offenbach gewohnt am Main und das, mein Heimweg ging dann irgendwie an dem Fluss entlang. Und ich dachte, das mache ich nicht. Und dann habe ich zu Hause, weil mein Bruder einen Bass rumstehen hatte, probiert, da drauf rumzuspielen. Und das hat mir total gefallen. Und dann habe ich direkt meinen Nachbarn gefragt, ob er nicht Lust hat, eine Band zu machen. Also für mich war Musik machen auch immer was, was ich mit anderen Leuten machen wollte. Und das hat vielleicht das erste Jahr so gedauert. Und dann war mir klar, das ist mein Ding.
Das heißt, den Bass haben Sie nicht in den Fluss geschmissen? Oder gab es da auch Momente?
Den Bass habe ich nicht. Nein, nee, das habe ich tatsächlich auch interessanterweise. Da gab es dann auch keine Zweifel mehr. Ich habe auch gar nichts anderes probiert dann. Ab dem Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, das wird vielleicht so 14, 15 gewesen sein. Da habe ich mir dann gedacht, okay, das mache ich jetzt. Und dann habe ich das auch recht konsequent verfolgt.
Und was hat Sie an dem Instrument E-Bass interessiert?
Das ist ja ein eher dienendes Instrument. Also so der Bass, der sorgt ja eher dafür, dass die anderen gut spielen. Man hat aber auf der anderen Seite auch unheimlich viel in der Hand mit dem Instrument. Und dann ist es so, dass sich das für mich einfach körperlich wahnsinnig toll anfühlt, diese tiefen Frequenzen. Ich liebe das, vor einer Bassbox zu stehen und dann zu spüren, was ich für Töne spiele. Also das ist auch so ein haptischer Moment. Also das möchte ich nicht missen.
Und nach Ihrem Abschluss an der Berufsfachschule haben Sie dann direkt quasi angefangen, in Bands zu spielen und haben das dann auch sofort hauptberuflich umsetzen können? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man dann quasi aus der Schule entlassen wird als Musiker?
Also diese Schule, die hat rückblickend eigentlich gar nicht so viel zu tun mit diesem Werdegang als Musiker. Erstmal, weil für mich war das dann eben klar, okay, ich will in Bands spielen und das war erstmal das Wichtige. Also so nicht, wie kann ich damit Geld verdienen, sondern was kann ich für Musik machen und wen kann ich kennenlernen und wie kann ich Konzerte spielen. Und ich hatte dann auch immer wirklich das Glück, Bands zu finden, die Konzerte spielen konnten, also so die gebucht worden sind. Und ich bin schon in sehr jungen Jahren durchs Land gereist und habe eben Konzerte gespielt.
Ja, Sie haben ja mit sehr vielen Musikern zusammengespielt. Also Wir sind Helden, Judith Holofernes, Solo-Projekt, Francesco Wilking. Ja. Also das sind alles so Namen. Ist man dann einfach irgendwann gut vernetzt? Oder wie läuft das?
Ja, genau. Also das, und da kommt tatsächlich auch diese Schule dann ins Spiel. Was das Tolle an der Schule war, da waren halt, das war so ein erster, also ich bin der erste staatlich geprüfte Rock-Pop-Musiker Deutschlands am Bass.
Oh, wow.
Ja, das ist, weiß ich nicht, da kann man sich nichts von kaufen. Aber was unheimlich toll war, das war eine ganz kleine Gruppe. Das war innerhalb von einer klassischen Ausbildung, eine Mini-Klasse sozusagen. Und jedes Instrument war nur zweimal besetzt. Und was mich wirklich, wirklich weitergebracht hat, dann auch beruflich später, das waren meine Mitmusiker. Weil das waren eben Menschen in meinem Alter, die auch Musiker werden wollten.
Ja, das gibt einem bestimmt auch ein bisschen Sicherheit, so ein Netzwerk, oder? Weil an sich ist das Berufsfeld ja relativ unbeständig. Oder wie hat sich das für Sie angefühlt?
Ja, das ist total prekär bis heute. Also das war schon immer schwer und es gibt ja eine wahnsinnige Entwertung von Musik in den letzten 15 Jahren. Also das ging ja los erst mit den Raubkopien, dass dann so die Verkäufe eingebrochen sind. Dann kam das Streaming, wo dann plötzlich überhaupt keine Einnahmen mehr von dem eigentlichen, also was früher noch sozusagen ein Produkt war. Also wir gehen ins Studio und nehmen eine Platte auf und verkaufen die dann. Das ist ja total weggebrochen. Und jetzt kulminiert es tatsächlich nochmal mit der KI-Musik, dass der Markt völlig überschwemmt wird mit KI-Musik. Also es ist, glaube ich, mittlerweile so, dass auf den Streaming-Plattformen 50% der Musik, die täglich da hochgeladen wird, von der KI produziert wird. Da hat man ja wirklich überhaupt keine Chance mehr. Nichtsdestotrotz habe ich für mich das nie bezweifelt, das weiterzumachen. Und das ist dann bei vielen meiner Freunde und auch bei mir so, dass es dann so eine Streufinanzierung ist. Das ist dann nicht eine Sache, die man macht, sondern man ist dann eigentlich so ein irgendwie selbstständiger Unternehmer, der ganz viele Sachen machen muss. Das ist auch nicht immer einfach.
Und ist es dann wichtiger, dass die Musik auch wirklich nach Mensch klingt in diesen Zeiten? Also Sie haben das quasi alles live eingespielt mit 7 Personen in einem Raum, was man ja auch hört. Nimmt das an Wichtigkeit zu, dass man eben genau hört, da sind Personen, oder kann man das gar nicht mehr gewährleisten?
Ich glaube, das wird immer schwerer nachzuvollziehen. Das Einzige, was hilft, ist dann wirklich der Kontakt oder aufs Konzert gehen. Für mich ist es natürlich keine Frage, weil wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen. Für mich ist der Prozess und die Begegnung mit den anderen Künstlern und mit dem Publikum das Interessante an der ganzen Geschichte. Also dafür mache ich das. Und deswegen kommt es für mich auch überhaupt nicht in Frage, jetzt KI zu nutzen, um meinen Prozess zu beschleunigen. Also so, ich lehne es für mich persönlich tatsächlich auch kategorisch ab.
Und ich denke, man hört und spürt es dann doch. Ich habe gesprochen mit dem Musiker Jörg Holdinghausen, der echte Liedermachermusik macht, hier in SWR Kultur am Abend. Er war unser Gast vor 8. Dankeschön.
Vielen Dank für das Gespräch.